Vielen Dank, wir singen mal wieder Adventslieder. Macht man doch selten im Jahr. Oder geht's euch anders als mir? Manchmal tue ich das einfach, denn eigentlich ist ja gar nicht nur in der Adventszeit Advent. Aber es ist dann eben doch so schön, guckt euch mal das an und hier, wenn man das mal so schön gemütlich hat, bisschen besinnlich. Mit Kerzenlicht, vornehmlich rote, sieht man ja auch, und schön Ruhe und Zeit. Dumm nur, dass das in jeder Adventszeit wieder anders kommt. Noch dazu irgendwelche furchtbaren Nachrichten davon, dass die ganze Welt nicht kapieren will, dass doch endlich mal Frieden sein sollte. Und reißt uns, wenn wir es denn überhaupt an uns heranlassen, aus unserer Ruhe. So auch der Predigttext, um den es heute geht. Der reißt uns jetzt gleich erstmal völlig aus unserer ganzen adventlichen, vielleicht auch nur möchte gern adventlichen Stimmung. Das soll keine Drohung sein, sondern eine Einleitung. Wir hören in weiten Teilen einen Bericht, der zwar schon 2000 Jahre alt ist, aber genauso gut hätte heute irgendwo in einer Zeitung stehen können. Natürlich nicht so, aber ihr werdet schon merken, was ich meine. Wir lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 24, die ersten 14 Verse. Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er beantwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, also ein Stück weiter dann gegangen, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Rums! Das war's mit der Adventsstimmung. Ich grinse dabei ein bisschen. Das ist Adventsstimmung, aber nicht die, die wir so gemeinhin erwarten und pflegen. Deshalb gucken wir uns das jetzt mal etwas genauer an, was das hier eigentlich ist. Jesus hat ja oft im Tempel gelehrt und verlässt jetzt den Tempel. Dass das so erwähnt wird, ist schon besonders, denn dass er aus dem Tempel geht, das ist also oft passiert. Und die Jünger sind ergriffen von dem Anblick. Da sind die doch dauernd gewesen. Warum gerade jetzt? Irgendwie fällt es ihnen ins Auge. Und da muss man einmal gucken. Man kann es jetzt nicht, wie das zu damaliger Zeit aussah, sehen, denn es gibt natürlich keine Fotos davon, nur Modelle. Das ist ein Modell davon. Vielleicht können wir hier vorne mal schnell das Licht ausknipsen. Hat da irgendjemand die Vollmacht für? Genau. Ja, das ist also der Tempel hier, das innere Gebäude. Da gibt es den Vorhof und so weiter, da auch noch. Ja, hier wurden dann die Opfer gebracht und so. Irgendwo durften nur Männer rein und dann durften dann nachher nur die Priester noch rein, wenn man hier dichter Mann an das Allerheiligste hier kam. Der Tempel war an vielen Stellen mit Gold überzogen. Hier sieht man das sogar noch ein bisschen besser, finde ich. An vielen Stellen mit Gold überzogen. Und wo er nicht aus Gold war, war aus Marmorstein. Vor allem weiß, auch gelb. Und das leuchtete in der Sonne, dass es also einem den Blick wirklich anziehen musste. Wie Feuer, meinten manche, soll ein Prachtbau gewesen sein in damaliger Zeit. Das ist ja die zweite Version des Tempels von König Herodes erbaut. Die erste Version war 587 vor Christus schon einmal zerstört worden von den Babyloniern. So sieht das Ganze nochmal von hinten. Da sieht man auch nochmal so, dass mit den goldenen Dingen und befüllt aus. Und die Größenordnung wird etwas deutlicher. Kein Wunder, dass die Schüler von Jesus ergriffen waren von dem Anblick. Dies ist der Ort, an dem Gott zugesagt hatte, hier bin ich und ihr könnt hier Gemeinschaft mit mir haben. Dieser Tempel ist das Zeichen, Gott ist unter seinem Volk, unter seinen Menschen. Der Bau hat etwa 85 Jahre gedauert. Kein Wunder, dass die Leute nicht nur gelacht, sondern auch ziemlich sich aufgeregt haben, als Jesus sagte, ich werde den abbauen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wundert man sich nicht. Von 20 vor Christus etwa bis 64 nach Christus. Und 70 nach Christus ist von diesem Tempel, außer die Stützmauern, die von unten gestützt haben, damit überhaupt der ganze Tempelvorhof da so stehen kann, nichts mehr übrig. 70 nach Christus äschern die Römer den Tempel ein. Völlig platt. Jesus hat Recht behalten. 40 Jahre später wusste man es. Das ist einer der Gründe, warum dann immer behauptet wird, das hat nur die christliche Gemeinde da hinterher dann so reingedichtet. Das glaube ich nicht. Das hat Jesus vorher gewusst, denn und nur so kann man diese Dinge überhaupt verstehen, auch diesen ganzen Bericht verstehen. Er nimmt hier 2 zeichenhafte Handlungen vor oder kündigt die eine davon an. Er verlässt den Tempel. Der Sohn Gottes geht aus dem Haus seines Vaters. Ich will das jetzt mal so ausdrücken, weil Gott angeekelt davon ist, dass der Mensch immer wieder meint und wie auch das dann aussieht, von sich aus mit Gott in Ordnung kommen und den Weg zu ihm freimachen zu können. Das haben bis dahin und seitdem viele, viele Menschen probiert. Und es war nichts anderes als Selbstvergötterung, nur fromm getarnt. Jesus hat ja schon einmal den Tempel gereinigt und jetzt verlässt er ihn sogar ganz und gar. Ein Zeichen. Das 2. Zeichen, Gott lässt diesen Tempel völlig vernichten. Das heißt, die Art von Gegenwart Gottes, die wir uns vorgestellt haben, gibt es nicht. So gibt es sie nicht. Gott hat einen ganz anderen Weg, auf dem der Mensch zu ihm kommt. Dieser Weg wird aber reichlich bestritten. Er lässt seinen Sohn Jesus Christus, der diese Worte sagt, an unserer Stelle sterben. Weil der Zugang eben dicht ist, weil es da kein Durchkommen gibt. Und er lässt ihn auferstehen. Und damit hat Jesus das, was uns Menschen unwiderruflich von Gott trennt und was wir in unserer Welt, wenn wir uns die Zeitungsberichte angucken, die ganzen schlechten Nachrichten jeden Tag spüren können, dass da etwas nicht stimmt. Das hat Jesus unwiderruflich aus der Welt geschafft. Und Gott hat uns die Tür geöffnet in die liebevolle Gemeinschaft mit sich. Mit dem, der uns geschaffen hat, um uns bei sich, um sich und mit sich zu haben. Liebevolle Gemeinschaft mit dem Gott, der bereit ist, alles zu geben für uns Menschen. als sie allein sind, wollen die Freunde von Jesus natürlich jetzt mal mehr wissen. Mensch, wenn man denn schon so einen guten Draht hat, dann kann man ja auch mal nachfragen. Und sie fragen ihn also, wann? Ob das jetzt sensationshungrig oder nur neugierig oder wirklich interessiert oder wie auch immer beteiligt, gestellt wird, gefragt wird, erfahren wir gar nicht. Sondern wir merken, Jesus gibt auf ihre erste Frage gar keine Antwort an dieser Stelle. Er geht später darauf ein. Hier nicht. Sie fragen danach, wann wird der Tempel zerstört, und Jesus sagt erstmal dazu nichts. Denn die Zerstörung des Tempels ist nur der Auftakt für das, wovon Jesus jetzt spricht. Damit fängt im Grunde der ganze Ablauf an, von dem Jesus hier redet. Und man kann jetzt ja vom Ende der Welt unterschiedlich sprechen. Erstens, man kann Angst und Schrecken verbreiten. Geschieht oder geschah ja auch reichlich in der Weltgeschichte. Angst und Schrecken. Das Ende kommt, du bist verloren. Vielleicht noch, ändere dich und so weiter. Psychischer Druck wurde vielfach ausgeübt. Gewollt oder ungewollt. Labile Menschen sind darauf eingestiegen und haben in Furcht und Schrecken gelebt. Tun es vielleicht bis heute. Stabile wollen davon einfach nichts hören. Die kriegen einen Hals. Und dann gibt es einen zweiten Weg. Man redet kräftig gegen an. Ja, alles Unfug. Sowas gibt's gar nicht. Stimmt überhaupt nicht. Die Schreckensmacher sollen bitte aufhören, davon zu reden. So deute ich das Aufkommen des sogenannten neuen Atheismus in der letzten Zeit. Ja, die Argumente, die ich da höre, die gegen Gott sprechen sollen, sprechen eigentlich nur dagegen, dass einer mit irgendeiner Keule schwingt und sagt, du kommst sowieso in die Hölle. Richtige Argumente gegen Gott sind aus meiner Sicht wirklich nicht dabei. Jesus wurde von keinem dieser beiden Gründe, vom Ende der Welt zu reden, bewegt. Er will gar nicht drohen. Er redet hier auch nur mit seinen Freunden. Es ist nichts, was er mal öffentlich an die Wand der Schlosskirche zu Wittenberg hängt oder so, damit jeder es lesen kann, sondern er warnt seine Freunde und jeden, der es von ihnen erfahren hat. Er will sie trösten. Denn daran, dass Gott dieser Weltzeit ein Ende setzt, ändern wir alle nichts. Keiner. Weder die, die damit drohen wollen, noch die, die das gerne weghaben wollen, noch die, die sagen, das ist mir doch egal. Alle ändern nichts dran, dass Gott irgendwann sagt, jetzt ist die Zeit erfüllt, dieser Welt. Dann kommt Jesus zum zweiten Mal auf die Erde und nimmt alle, die ihm glauben, mit zu sich. Ob wir es nun glauben oder nicht, es wird so kommen. Die Frage ist nur, wie wir da hingucken auf dieses Ende. In welche Richtung gucken wir, mit welchem Blick, mit welcher Stimmung? Wie erwarten wir es eigentlich? Und Jesus möchte uns vorbereiten. Wir sollen die richtigen Konsequenzen ziehen. Wir sollen uns nicht irre machen lassen. Denn, sagt er, es werden viele kommen und sich als Retter der Welt aufspielen. Ohne es zu sein. Viele werden den Anspruch erheben, der nur Jesus zusteht und den nur Jesus tragen kann, den er genau genommen schon getragen hat, als er am Kreuz auf Golgatha für uns starb. Als er die Schuld der Menschheit auf sich nahm und sich darauf festnageln ließ. Wer das glaubt, braucht sich doch nicht zu fürchten, dass Jesus kommt und dass das Ende der Welt kommt. Er mag sich ja vor den Dingen fürchten, die passieren. Deswegen, weil Angst ja viel damit zu tun hat, ob es ungewiss ist oder gewiss. Deswegen nimmt Jesus das schon mal in den Blick und sagt, Leute, so wird's. Und nun, lasst euch davon nicht verrückt machen. Wer Jesus glaubt, braucht sich auch nicht einreden lassen, er hätte außer Jesus und das, was Gott durch ihn für uns getan hat, noch irgendwen oder irgendetwas nötig, um gerettet zu werden, um nach dieser Welt in der Nähe Gottes leben zu können. Der lebendige Gott den Jesus Christus seinen Vater nennt, ist der einzig wahre Gott. Und Jesus ist der einzige Weg zu ihm. Das wird bis zum Ende der Welt reichlich in Frage gestellt. Es wird sich aber nie ändern. Lasst euch deshalb nicht in die Irre führen, sagt Jesus. Und damit wir uns keine falschen Vorstellungen machen und damit unsere Geduld und unsere Ausdauer nicht verloren geht, gibt er uns Einblick in die Abläufe. Das möchte ich kurz tun in 3 Schritten unter dem Thema: Wann kommt das Ende der Welt? Die Abläufe sind folgende. Erstens, die Welt steht in Flammen. Zweitens, die Christen kommen unter Druck. Drittens, die Botschaft ist auf Sendung. Die Welt in Flammen. Man kann das ja immer mal wieder hören. Wenn auch nicht wörtlich, dann doch durch die Art und Weise, wie es einem entgegenkommt. Es ist alles ganz schlimm. Alles ist schlimm. Man guckt in die Zeitung, alles schlimm. Man guckt Nachrichten im Fernsehen, wo auch immer, alles schlimm. Dazu kommt noch, dass ja dann noch entsprechende Filme auch gedreht werden, in denen alles noch schlimmer ist. Und alle fühlen sich dabei gut. Nein, tun sie nicht. Sondern es wird einfach nur Trübsal geblasen, oftmals. Man erstarrt förmlich mitunter vor dem, wenn man sich das mal genau anguckt, was so kommt. Jedenfalls mit einer gewissen Art damit umzugehen. Oft hören sich die Klagen für mich so an, als ob man geradezu enttäuscht ist, dass die Zustände in unserer Welt nicht besser werden. Dass die Menschheit immer noch so ist, wie sie ist. Als ob das überraschend ist. So kommt es mir manchmal vor. Ich denke dann immer, Mensch, bin ich froh, dass ich seit 25 Jahren weiß, dass das gar keine Überraschung ist. Das hilft ja alleine noch nichts, aber ich bin immerhin nicht überrascht. Ich bin nicht vor den Kopf geschlagen. An dieser Stelle wissen Bibelleser eben einfach schon mehr. Das macht ja nichts davon besser, was wir auf unserem Planeten erleben. Und je näher man sich das Leid von Menschen kommen lässt, desto mehr schmerzt es und schreit nach Erlösung. Es kommt aber immer darauf an, wie wir uns das angucken. Jesus sagt deshalb nicht, alles, was noch kommt, macht überhaupt nichts. Es ist gar nicht der Rede wert, sagt Jesus nicht. Nein. Wenn man sich jetzt vorstellt, von wo er eigentlich guckt und diese Worte sagt, er sitzt auf dem Ölberg, nicht weit von Jerusalem weg, mit einem hervorragenden Blick auf die Stadt und auf den Tempel. Und er guckt nicht schadenfroh vom Ölberg. Nein, nein. Vom Ölberg hat er schon öfter geguckt. Und es trieb ihm die Tränen in die Augen. Oder sogar aus den Augen. So guckt Jesus auf die Zustände in unserer Welt und darauf, wie Menschen sich vor ihm verschließen. Er weiß nun, dass an diesen Abläufen nichts zu ändern ist. Das haben wir Menschen nun auf uns heraufbeschworen. Auch wenn er selbst den größten Schmerz dabei empfindet und kurze Zeit später sogar den größten Schmerz dann auch tragen wird, für uns Menschen, und zwar den ganzen, wird er tragen. Die Abkehr seiner Menschheit vom liebenden Vater ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit und eine himmelschreiende Bosheit, die eben dann all dieses Leid mit sich bringt und nach sich zieht. Daran kann auch Jesus nichts ändern. Aber er hat alles getan, damit wir daran nicht zugrunde gehen müssen. Er hat sich selbst in die Abkehr des Menschen von Gott und in die völlig angemessene und wohlverdiente Abkehr Gottes von seinen Menschen hineingeworfen. Und nun hat er nur noch ein Ziel, dass sie doch bitte alle kommen. So verstehe ich diese Worte, in denen er darüber informiert, um zu warnen, wie das nun vor sich geht. Wir meinten eine Zeit lang, die Kriege seien vorbei, mindestens in unserem Umkreis so, dass wir also vielleicht damit nichts mehr zu tun hätten in der westlichen Welt. Tja, das Gegenteil ist eingetreten. Nicht nur toben in aller Welt die Kriege, sondern sie kommen auch zu uns immer näher, Zunächst mal sind es jetzt erstmal Flüchtlinge, die bei uns ankommen. Ich habe in der Zeit vor ein paar Wochen einen Artikel gelesen, dass es schon seit einiger Zeit, für mich unbemerkt, Spannungen zwischen den USA und Russland gibt, wegen Raketen, die man wieder auf gegenseitiges Territorium schießen könnte. Die Spannungen sind so weit gediehen, dass manche Fachleute sagen, es steht uns ein Wettrüsten wieder bevor, weil die Großmächte wieder anfangen, sich auf einen atomaren Krieg vorzubereiten. Ob das so kommt oder nicht, aber wir merken daran, der Frieden ist immer zerbrechlich, oder sagen wir mal die Ruhe. Von Erdbeben hören wir. Wir haben die Bilder auf dem Bildschirm. Manchmal traue ich mich schon gar nicht mehr, mir vorzustellen, was das eigentlich persönlich für die Menschen, die man da sieht, bedeutet. Ich traue mich das oft gar nicht mehr. Und gehe dann davon aus, dass Gott meine angesichts der Katastrophe viel zu spärlichen Gebete dann doch ernst nimmt. Von Hungersnöten hören wir. Trotz aller Bemühungen von Staaten und Ernährungsaktivisten kriegen wir den Hunger nicht aus der Welt. Und die Naturkatastrophen treten auch trotz des menschlichen Fortschritts unvermindert auf. Oft sogar dadurch hervorgerufen. Wie bei einer Geburt, sagt Jesus, ist das. Die Wehen kommen in Wellen und dies ist aber nur der Anfang. Die Welt steht in Flammen. Daran wird sich nichts bessern. Auch für die nicht, die sich mit ihrem Leben an Jesus gehängt haben. Und das könnte hier die Überraschung sein. Liegen doch viele Christen den Irrtum auf, wenn ich an Jesus glaube, dann bin ich von dem allem verschont. Und wenn ich krank werde, ist das entweder ein Zeichen des Unglaubens oder sonst stimmt irgendwas nicht. Nein, sagt Jesus, auch ihr werdet davon nicht verschont bleiben. Im Gegenteil, als zweiten Schritt wird es für euch sogar noch schlimmer. Die Christen unter Druck. Das letzte Jahrhundert wurde von Fachleuten als das Jahrhundert der Christenverfolgung bezeichnet. Zum jetzigen Stand, wenn wir das auch, wie wir das auch immer ermitteln wollen, sollen laut der Organisation Open Doors weltweit über 100 Millionen Christen verfolgt werden. 100 Millionen. Mich bewegt ja, ich verhehle euch das auch nicht, immer wieder die Frage, wie können wir uns eigentlich darauf einstellen? Denn es wird auch uns erwischen, davon bin ich überzeugt. Wir haben von einem Christen neulich gehört, beim Gebetstag für verfolgte Christen aus Indien, der davon erzählte, dass so ein Druck auf ihn ausgeübt wurde, dass er Jesus verleugnet hat. Dass er seinem Glauben wieder abgeschworen hat. Und dann von Gott ermutigt wurde, doch nicht aufzugeben. Aus meiner Sicht, man ist ja auch in guter Gesellschaft. Einer der besten Freunde von Jesus hat es auch so gehabt und hat dann bitterlich darüber geweint. Christen werden gegeneinander sein. Sich hassen, steht da sogar. Also Menschen jedenfalls, die Christen sich genannt haben bis dahin. Das ist ja das Verrückte. Es wird in der Gemeinde deutlich werden, wer wirklich Jesus folgt oder aber nur dem Geist dieser Welt. Vielleicht wird es erst dann deutlich werden. Jesus sah aber die Verfolgung nicht mal als die größte Gefahr für die Gemeinde an. Denn schon vorher sprach er davon und nimmt das jetzt wieder auf. Der Widerstand mag ja noch leicht zu erkennen sein. Wenn einer gegen Jesus ist, ganz offen, dann kann man sich ja relativ schnell entscheiden, Mensch, will ich darauf einsteigen, will ich Jesus verleugnen oder nicht? Viel schwieriger wird das, wenn Leute die Lehre von Jesus verfälschen. Und aus meiner Sicht, ich verfolge das nun seit 25 Jahren, hat das immer damit zu tun, wie über das Kreuz gesprochen wird, also über den Tod von Jesus. Welche Bedeutung der hat. Ich behaupte, das ist am Ende die Verfälschung. Musst du dich ändern, um mit Jesus leben zu können? Dann gute Nacht. Wenn ich mich ändern muss, ist nichts mehr zu holen. In mir ist da nichts, wo Jesus drauf zurückgreifen könnte. Ist der Mensch wirklich so schlimm, dass Jesus für uns sterben musste? Nein, das können wir doch nicht mehr glauben heutzutage. Ja, öffentliche Verlautbarungen sind das leider aus unserer Kirche. Das ist dem modernen Menschen nicht mehr zuzumuten, daran zu glauben, dass Jesus für uns als Opfer gestorben ist. Ja, bitteschön, wofür denn dann? Ja, ist das ein Betriebsunfall gewesen, der Gott passiert ist oder wie? Die Frage ist am Ende, wie steht es um den Menschen wirklich? Ja, ist der wirklich verloren oder muss nur ein bisschen an ihm psychologisch rumgebastelt werden? Und die ganzen Rumbasteleien ändern doch gar nichts, ihr Lieben. Und das, wovon Jesus gesprochen hat, diese Feindesliebe zum Beispiel. Ja, Liebe, die nicht nur die meint, die sowieso nett zu mir sind, das ist keine Liebe, zu denen nett zu sein. Das ist schlichtweg einfach nur eine Reaktion auf das, was mir entgegenkommt. Liebe auch nicht nur denen gegenüber, die vielleicht ein bisschen komisch sind und so. Das kriegen ja viele mit ein bisschen guten Willen auch noch hin. Wenn es dann jemals um die anderen überhaupt geht und nicht immer nur um mich und dass ich ein guter Christ bin und deshalb auch mal was Gutes tue und so. Nein, Leute, Liebe für Menschen, die jetzt mich vor die Wahl stellen, ich beende dein Leben. Und diese Menschen zu lieben, ja, die so richtig gegen uns sind, die auf der Arbeit die Ellenbogen ausfahren und sagen, weißt du was, ich mach dich jetzt beim Chef kalt und du kannst nichts dagegen tun. Ja, ich will dir so richtig was Schlechtes. Wo soll denn diese Liebe bitte herkommen? Wenn nicht davon, dass sie von Gott kommt, der seine Feinde liebt, der die liebt, die hoffnungslos verloren sind, weil sie sich von ihm abgekehrt haben, weil sie sich zu seinen Feinden gemacht haben. Und deshalb ist christliches Leben immer Leben in der Liebe. Die wird nun allerdings kälter, sagt Jesus. Die wird abnehmen. Das sind verrückte Worte hier, finde ich. Da kann man so kurz eigentlich gar nicht drüber sprechen. Und er begründet das damit, weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird. Selbstverständlich meint er damit Gottes Gebote. Gesetzlosigkeit ist das wörtlich. Und das ist ja etwas, was wir kennen. Da erklären wir uns die Gebote so zurecht, dass sie auf unser Leben passen und nicht wir verändern unser Leben, sodass sie auf die Gebote passen. Das ist eine spannende Frage. Wie gehen wir mit den Dingen um, die Gott uns gesagt hat? Weißt du was? So funktioniert dein Leben als Mensch. Wenn du das anders machst, gehst du dabei kaputt. Und jetzt kommen wir Menschen und sagen, ach, weißt du Gott, das war ja schon von Anfang an so, dass du das nicht so genau wusstest und wir das besser wissen als du. Bei den anderen macht das ja auch oft Stimmen, was du da sagst. Für mich aber ist das ja anders. Jetzt könnte man jede Frage heranziehen, die wir so bewegen. Und die Fragen sind wirklich nicht einfach zu beantworten, wie wir mit dem umgehen, was uns in der Bibel so beschrieben wird von Gott. Wir haben da jetzt zwei Abende mit verbracht, uns damit etwas zu beschäftigen, wie wir eigentlich das herauslesen, was Gottes Regeln für unser Leben heute bedeuten. Ich meine, ist herzlich eingeladen, zum Bibelgespräch zu kommen. Das ist richtig spannend, finde ich. Die Frage ist immer, in welchem Zustand befindet sich der Mensch? Ist er an sich schon ganz in Ordnung und braucht deshalb nur so ein paar kleine Verbesserungen und kann deshalb auch ruhig mal auf seinem eigenen Weg bleiben? Oder ist das, was uns von Gott entgegenkommt, das Einzige, was wir haben? Und deshalb ist es immer gut, sich daran zu hängen und nicht an etwas anderes. Das ist immer die entscheidende Frage. Nicht nur, wenn es darum geht, wie reden wir vom Tod von Jesus oder was glauben wir da eigentlich, sondern auch, wie gestalten wir unser Leben. Denn Jesus ist ja für uns gestorben, damit du dein Leben in der Liebe Gottes gestalten kannst, endlich. Der ist doch nicht gestorben, damit wir so weitermachen wie bisher. Oder weil alles nicht so tragisch war. Da ist eine grundlegende Veränderung nötig und die gibt es nur dadurch, dass er stirbt und dadurch, dass wir begreifen, jetzt erst steht Gottes Liebe für dich offen. Und jetzt kannst du sie dir mal angucken. Und so sieht sie aus, wie du es hier lesen kannst. Und dann können wir uns von Gott in Ordnung bringen lassen. Wo wir allerdings unseren Vorstellungen mehr glauben als Gottes Vorstellungen, wird die Liebe kalt, sagt Jesus. Sie wird abnehmen. Das ist das Zweite. Als Drittes kommt etwas, wenn man die Texte nicht irgendwie alle auswendig kennt und so, wovon man echt überrascht sein kann, finde ich. Die Botschaft auf Sendung. Jetzt haben wir einiges besprochen. Davon, vom Zustand dieser Welt, davon, dass nicht nur die Welt sich gegen Gott wehrt, sondern auch Menschen, die zur Gemeinde gehören, sich abwenden werden und so weiter. Man könnte doch irgendwann mal sagen, jetzt kann doch Gott auch mal die Nase voll haben von dem ganzen Kram mit uns. Und was lesen wir? Was überhaupt dafür sorgt, dass das Ende kommt und was also bis zum Ende geschehen wird, ist, es wird gepredigt werden, dies Evangelium, also diese Rettungsbotschaft vom Königreich Gottes in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Das sagt Jesus nicht, meiner Ansicht nach nicht. Es gibt eine Vereinigung, die sich das zum Ziel gesetzt hat. Bis zum Jahr 2000 sollten alle Völker von Jesus gehört haben, damit er endlich wiederkommen kann. Ich glaube nicht, dass Jesus das sagt, damit wir wissen, was wir noch zu tun haben bis dahin, im Sinne von, so, nun krempelt mal die Ärmel hoch, ich komme denn, wenn ihr soweit seid. Das glaube ich nicht. Aber natürlich sind wir als Christen hier beteiligt, selbstverständlich. Auf Sendung war das Motto der Abschlussfeier meines theologischen Jahrgangs an unserer Schule. Das hatten wir uns selber gesetzt. Ein geniales Motto, finde ich, weil es nämlich zeigt, dass wir auf Sendung sind. Wenn die Lampe auf Sendung, on air, leuchtet im Studio, dann wissen die Radiomoderatoren oder wer auch immer da Einsatz hat, die wissen, so, alles, was du jetzt machst und sagst, kommt über den Äther. Ja? Alle hören's, alle kriegen's mit. Du bist jetzt auf Sendung. Das ist unser Leben, ihr Lieben. Wir sind auf Sendung. Also als Christen erstmal. Es geht um die Wurst. Die Zeit läuft. Die Welt sieht und hört zu. Und ich glaube, das, was die Welt sehen will, auch wenn sie es gar nicht will, aber worauf sie eingehen wird, ist, wenn Menschen Gott wirklich vertrauen. Wenn Menschen davon überzeugt sind, dass uns Gottes Liebe greifbar erschienen ist. Und unser Leben verändert. Das wird die Welt wahrnehmen. Und deshalb fängt es auch immer an mit dem Leben, nicht mit dem Reden. Ja, was wird kalt werden? Die Liebe wird kalt werden. Jesus redet noch nicht davon, die Christen werden stumm werden. Er hat davon gesprochen, dass die Liebe kalt werden wird. Weil wir uns nicht von Gott gestalten lassen. Und jetzt haben die Schüler ihn gefragt, wann kommt das Ende? Und er sagt, wenn die Rettungsbotschaft in aller Welt verkündigt ist, dann kommt das Ende. Gott hört nicht auf, nach seinen Menschen zu suchen. Bis zum Ende nicht, ihr Lieben. Immer ist er damit beschäftigt, uns anzusprechen. Alle. Das soll überall hin. Jeder soll es hören. Wir als Menschen, die im Glauben, geraten dabei unter Druck. Ja, die Welt steht ja in Flammen. Völlig klar. Wie sollte der Druck an uns vorbeigehen? Aber es wird gerade in diesen Flammen deutlich werden können, wo man in Sicherheit ist. Gott möchte sein Königreich kommen lassen. Und er fängt schon damit an in dieser Welt. Das hat mit Jesus angefangen. Fällt er sozusagen mit der Tür ins Haus. Und jetzt möchte er seine Liebe austeilen. Ich rede bewusst noch nicht davon, dass wir von Jesus reden. Auch wenn es hier um die Botschaft geht. Aber die Botschaft ist ja erstmal etwas, was den Einzelnen, der es glaubt, umgestaltet. Und nicht so lässt, wie er in seinem Misstrauen gegen Gott sonst wäre. Natürlich ist an uns noch genug rumzumäkeln. Es geht nicht darum, dass irgendjemand perfekt wird. Es geht darum, wovon du begeistert bist in deinem Herzen. Was dein tägliches Leben eigentlich beeindruckt und beeinflusst und prägt. Wovon das Herz voll ist. Es gibt keinen unbedeutenden Moment mehr. Jesus ist den ganzen Tag damit beschäftigt, diese Botschaft laufen zu lassen in der ganzen Welt. Und wenn das gelungen ist, dann kommt das Ende. Er nennt uns kein Datum, keine Uhrzeit. Er sagt auch nicht, versteckt euch bitte, damit euch bloß nichts passiert und wartet ab. Wäre ja auch schon viel. Sagt er nicht. Er beschreibt die Zeichen der Zeit und die Abläufe bis dahin. Und er stellt uns in diese Abläufe hinein. Ich zitiere noch einmal, wie vor einiger Zeit schon mal, von Franz von Assisi, das Zitat: Predige das Evangelium den ganzen Tag, wenn nötig auch mit Worten. Predige das Evangelium den ganzen Tag, wenn nötig auch mit Worten. Ihr wisst, dass ich ein Mann der Worte bin und dass ich da auch sehr viel übrig habe für. Aber Gottes Liebe ist nicht nur etwas, wovon man spricht, sondern erst, wovon man lebt und womit man lebt und was ausgelebt wird. Und dann kann man auch davon reden. Gott hält seine Liebe durch. Und jetzt wird es nochmal ganz zum Schluss interessant. Diese Kerze steht seit Jahren bei mir im Büro. Ich finde die toll. Ist jetzt Geschmackssache. Ich zeige sie euch mal ein bisschen. Ja. So, ich finde die echt schön. Rot und rund mache ich sehr gerne. Sie hat bloß bisher völlig ihren Sinn verfehlt. Sie soll nämlich brennen. Und das Spannende ist ja, wenn man jetzt das Kerzenlicht überspringen lässt auf anderes, auf eine andere Kerze, dann brennt es, ja, das stimmt. Na, vor allem ist ja gar nicht weniger geworden. Wovor haben wir eigentlich immer Angst? Dass uns im Leben was fehlt, nur weil wir uns für andere einsetzen und dafür, dass sie Gottes Liebe erfahren. Als ob das dann weniger ist, es ist mehr geworden. Das finde ich spannend. Es vermehrt sich, es wird nicht weniger. Du kommst nicht zu kurz. Nur weil andere länger kommen. Darum geht's. Deshalb, durchhalten bis zum Ende der Welt. Bei der Geburt wird deutlich, erst kommt das Schwerste und dann kommt das Beste. Predige das Evangelium den ganzen Tag. Wenn nötig, auch mit Worten. Bleibe bei Jesus, weil er dich hält. Amen. Wir singen gemeinsam, Freue dich Welt. Ja, die Welt will es zwar nicht hören zunächst vielleicht, aber sie hat allen Grund zu freuen, sich zu freuen, weil Jesus kommt.